Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs. Ich bin Tina Witte.
Salvemos Canarias! Save Canaria, please!
Unica Copa!
So hörte es sich in diesem Jahr in vielen Teilen Spaniens an. Auf den Kanaren, auf den Balearen und auch auf dem Festland protestierten Zehntausende gegen zu viel Tourismus und seine Begleiterscheinungen. Einheimische beklagen den Verlust der Lebensqualität, kritisieren überteuerten Wohnraum und sie sorgen sich um ihre Umwelt. Dabei geht es ihnen nicht um die Frage, Tourismus ja oder nein, denn er ist auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern es geht darum, wie ein nachhaltiger Tourismus aussehen kann. Und genau um diese Gratwanderung geht es in den nächsten 25 Minuten. Unsere ARD-Reporter und Reporterinnen waren unterwegs an der Mittelmeerküste in einem Urlaubsparadies, das zur Geisterstadt wurde, in der grünen Stadt Valencia, und sie haben ein Patrouillenboot von Mallorca begleitet. Aber erstmal sind wir auf dem Festland unterwegs. Marina Doa ist eine Touristensiedlung am Mittelmeer, etwa 100 Kilometer nördlich von Valencia. Nach einigen Krisen und Pleiten verkam das ehemalige Urlaubsparadies zur Geisterstadt. Neue Besitzer bringen ein neues Image mit: Nachhaltigkeit. Und rundherum werden immer mehr Apartment-Hochhäuser aus der Erde gestampft. Unsere Korrespondentin Lisa Steck hat sich angesehen, wie sich Urbanisierung und der Massentourismus auf die Gegend und die Natur auswirken.
Umweltschützer Enrique Luque fährt mit mir auf der schmalen Straße, die den Naturpark Cabanes Torreblanca vom Baugebiet trennt. Links eine achtstöckige Ferienapartmentanlage, rechts aber auch noch Schilf, Zirpen und Feuchtgebiet.
Vale, construir apartamentos como esos. ¿Vale?
Y aquí está, y esto ya es parque natural.
Das wird hier auch noch alles zugebaut, hier direkt am Naturpark. Ich fahre mit dir jetzt zur Albufeira de Oropesa. Dann kannst du dir selbst ein Bild davon machen, wie die Bebauung hier alles kaputt macht, ganz egal, ob es geschützte Natur ist. Überall nur Beton, Beton, Beton. Für so viele Menschen wie möglich.
Angefangen hat die ganze Urbanisierung der Gegend in den 90ern mit einem großen Namen: Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones. Ein gigantischer Ferienkomplex bei Oropesa del Mar. Eine riesige Werbewelle hat den Slogan damals ins kulturelle Gedächtnis Spaniens gespült.
Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, dígame.
Geworben wurde damals mit absoluten Superlativen. Weißer Sand importiert aus der Karibik, drei Golfplätze und eine künstliche Skipiste in Strandnähe. Doch nach Krisenpleiten und Millionenschulden wurde das ehemalige Urlaubsparadies nach der Pandemie zur Geisterstadt. Seit letztem Jahr gibt es neue Investoren. Vizepräsident Javier García sucht nach einem neuen Image. Wir treffen uns an einer der drei Poolanlagen.
Que existan espacios como Magic Wall, yo creo que es bueno para el medio ambiente, porque de alguna forma.
Meiner Meinung nach sind Orte wie Magic World gut für die Umwelt. Menschen werden hier an einem Ort versammelt, der restliche Raum bleibt frei für andere Spezies. Damit bleibt die Schönheit der Natur verschont.
Se puedan desarrollar allí, y que se pueda mantener también esa belleza, ¿no? De la naturaleza.
Die neue Ferienstadt Magic World Resort umfasst 5 Hotelhochhäuser, 3 Wasserparks, 2 Themen- und einen Freizeitpark und unzählige Restaurants, alles an einem Ort. Luis Miret Pastor ist Experte für Tourismus an der Universität Valencia und teilt eine überraschende Erkenntnis. Das hohe Bauen, gegen das viele Vorurteile haben, sei in Wahrheit eigentlich nachhaltiger als ein Bauen in die Breite, sagt der Experte. Die vielen kleinen Ferienhäuser beanspruchten viel mehr Fläche.
El problema de España es que hemos hecho uno sin renunciar al otro. Benidorm está la playa.
Das Problem hier ist, dass in die Höhe gebaut wurde und trotzdem in die Breite. Das ist dann natürlich besonders schlecht für die Umgebung.
El problema es que al final es un modelo también muy depredador con el territorio.
So wie in Marina d'Or. Für den Bau hat man in den 90ern den Fluss Chinchilla versetzt und in einen Betonkanal umgeleitet. Die Umgebung trocknete weiter aus, so auch die Albufeira de Oropesa. Heute kaum mehr als ein schmutziges Wasserloch. Umweltschützer Enrique erklärt mir, dass hier heimlich immer mehr Erde aufgeschüttet werde, um Platz für Parkplätze zu schaffen.
Sie ergaunern sich Gelände und trocknen am Ende alles aus. Hier nisten verschiedene Vogelarten, wie kleine Bachstelzen. Siehst du sie?
Es gibt aber auch Fortschritte. Vor vielen Jahren haben Umweltschützer vor Gericht erkämpft, dass der Rest der Albufeira nicht mehr angetastet werden darf. In einem alten Dorf, nur ein paar Kilometer weiter an der Küste entlang, bekommt man die rasante Urbanisierung ebenfalls zu spüren. Angeschmiegt an die Südseite des Naturparks Cabanes Torre Blanca liegt Torre La Sal, eine Handvoll Häuschen, direkt am Strand, vor über 100 Jahren von Fischern gebaut. Jetzt droht ihnen der Abriss. Die Haustüren sind offen, nur mit Vorhängen bedeckt, die sanft in der Brise wehen. An ihrer Veranda treffe ich auf Mercedes, die hier bereits in der fünften Generation wohnt.
Al final, lo que quieren es edificar.
Am Ende wollen sie hier bauen. Um uns herum bereiten sie schon alles vor. Wir kommen hier aus ganz einfachen Verhältnissen. Das waren hier Fischer und Bauern.
Das Dorf soll geräumt werden auf Anordnung von der valencianischen Regierung. Offiziell geht die Begründung so: Mit dem steigenden Meeresspiegel stehen die Häuser zu nah am Wasser. Die Überschwemmungsgefahr wird dadurch zu hoch. Mercedes vermutet allerdings wirtschaftliche Interessen.
Wenn
hier ein Hotel stünde, würde das der Stadtverwaltung natürlich mehr Geld einbringen. Dahinter steht ein finanzielles Interesse. Es geht nicht darum, die Küste zu retten.
Anstatt die Menschen aus Torre La Sal zu vertreiben, sollten Dämme gebaut werden, um die Menschen vor dem Wasser zu schützen, findet Mercedes. Denn dass das Meer immer näher kommt, das merke man hier schon deutlich. Auch vor dem Magic World Resort muss regelmäßig künstlich Sand aufgeschüttet werden, damit der Strand für die Gäste nicht verschwindet. Die Pläne aus den 2000ern, den Sand aus der Karibik zu importieren, sind aber schon lange über Bord geworfen. Teresa hat ein Ferienapartment neben dem Resort. Am Strand komme ich mit ihr ins Gespräch.
Wir haben fast keinen Strand mehr. Auch wenn sie Sand nachschütten, das Problem lösen sie damit auf Dauer nicht. Jedes Jahr aufs Neue, es gibt einfach keinen Sand.
Dass das ehemalige Marina d'Or wiederbelebt wird und sich die Betreiber und auch die Stadtverwaltung dadurch wieder mehr um die Gegend kümmern müssen, finden einige Anwohner hier gut. So auch Christina, die sich während des Baubooms in den 90ern eins der Apartments von Marina d'Or gekauft hat.
Ich finde es phänomenal, dass die neuen Besitzer dem Ganzen den Anstoß geben, den es bitter nötig hat. Wir haben hier viel Geld investiert. Ich finde es großartig.
Durch die Immobilienkrise und die finanziellen Probleme von Marina d'Or wurden viele Versprechungen aus der Blütezeit des Unternehmens nicht eingehalten. Darüber ist Christina sehr enttäuscht.
Sie haben uns zum Beispiel eine Skipiste versprochen, aber vieles ist einfach auf der Strecke geblieben. Das hier sollte ein Paradies werden. Davon ist nichts passiert.
In der Gegend erhofft man sich mit dem Wechsel hin zum Magic World Resort wieder mehr Leben und auch ein besseres Geschäft. Direkt neben dem Eingang vom Resort befindet sich das Restaurant Kayak. Besitzer Carlos bemerkt zwar, dass wieder mehr Gäste kommen, mehr Profit ist für ihn allerdings bisher noch nicht dabei rausgesprungen.
El único problema es que hoy en día los hoteles siempre venden un paquete.
Das einzige Problem ist, dass sie heute Komplettpakete verkaufen. Für kleine lokale Geschäfte bleibt da nichts übrig. Die Menschen kommen nicht, sie bleiben in der Hotelanlage.
Porque quedan muy, muy encerrados. In der Zone der Hotels.
Durch super All-Inclusive-Pakete profitieren die kleinen Restaurantbesitzer der Gegend nur wenig vom dicken Fisch Magic World Resort. Kunden dieser Pakete sind hier vor allem Familien. Zum Beispiel Christian. Er ist mit seiner Familie Gast im Resort.
Del todo incluido, pues que no te tienes que ver en nada, no te preocupas de nada. Simplemente vas a mesa puesta y.
Beim All-Inclusive musst du dich um nichts kümmern. Vor allem mit Familie ist das genau, was man sucht: Komfort. Sich einmal nicht um Hausarbeiten kümmern zu müssen, wie kochen, putzen und so weiter. Das fällt dadurch weg.
Er verlässt das Resort während seines Aufenthalts nicht. Genauso wenig Laura, die ich am Wasserpark treffe.
Wir haben hier alles und sind deswegen noch nicht rausgegangen. Es ist toll hier.
Also habt ihr das All-Inclusive-Modell?
Ja, sogar Ultra-All-Inclusive.
Bei den heißen Temperaturen in der Hochsaison locken viele Urlaubsangebote mit Pools zum Abkühlen. Auch im Magic World Resort. Hier gibt es gleich 3 Wasserparks. Umweltschützer Enrique Luque ist mit mir nun an den Strand gefahren und erzählt mir dort von seinen Sorgen rund um den Wassermangel. Natürlich werde das Wasser in den Pools gereinigt und wiederverwendet, aber dennoch verbrauche der Tourismus natürlich einiges an Wasser.
Wir haben einfach kein Wasser mehr. Wir greifen schon mit Brunnen auf sehr tief liegendes Wasser zurück. Das haben wir nie zuvor angetastet. Man muss priorisieren. Trinkwasser und Ernährung ist doch wichtiger als der Tourismus.
Aber ernährt der Tourismus nicht am Ende auch viele?
Klar, es gibt ja verschiedene Formen. Ich weiß nicht, dieser ganze Massentourismus.
Der Massentourismus. In Spanien und den anderen beliebten Reisezielen in Europa gibt es derzeit viel Unmut gegen diese Form des Tourismus. In Barcelona, auf den Kanaren, auf Mallorca, überall Proteste. Luis Miret Pastor, Tourismusexperte an der Universität in Valencia, schildert mir seine Sicht darauf.
Es gibt ein Movimiento muy fuerte aquí en España, ¿no?
Es gibt eine sehr starke Bewegung hier in Spanien, eine Tourismusphobie. Reisen finden wir alle toll, aber wir kritisieren die Urlauber. Ich versuche seit vielen Jahren, schlau daraus zu werden. Die einzige Unterscheidung, die ich bisher gefunden habe, ist die: Der Reisende bin ich und der Touri ist der andere.
Entre turista y viajero. Al final, la única definición al final buena, yo creo que es que el viajero soy yo y el turista es el otro.
Pauschalurlaub ist zum Beispiel für Familien eine beliebte Form von Erholung und kann günstiger sein. Die Diskussion darüber ordnet der Tourismusexperte so ein.
Cuando hablamos del turismo de masas, muchas veces hay un discurso, yo creo que muchas veces muy hipócrita y muy clasista.
Wenn wir vom Massentourismus reden, ist das oft ein klassistischer Diskurs. Wollen wir dahin zurück, dass sich nur eine kleine Elite das Reisen leisten kann? Ob es ein Recht auf Reisen gibt, weiß ich nicht. Aber viele wollen Sommerurlaub. Also kommen sie. Dafür braucht es eine Infrastruktur.
Vienen de Alemania, pero de Francia, de Inglaterra, de muchos países que vienen aquí. Y hay que tener una infraestructura.
Der Wunsch zu reisen ist nun mal da. Wie er ausgelebt wird, kann natürlich auch andere Formen annehmen. Umweltschützer Enrique Luque ist ambitionierter Camper.
Sí, turismo local y de proximidad.
Er schlägt vor, umweltverträglicher Urlaub näher am Wohnort zu machen. 20 Kilometer statt 200 Kilometer zu reisen. Allerdings gibt er auch zu.
Das ist heute nicht mehr realistisch, aber faktisch wäre das die richtige Form.
Auch in Valencia steigen die Touristenzahlen. Im letzten Jahr besuchten mehr als 2,3 Millionen Reisende die Stadt am Mittelmeer, für die Nachhaltigkeit ein großes Thema ist. Valencia ist die grüne Hauptstadt Europas 2024. Mit dieser von der Europäischen Kommission verliehenen Auszeichnung werden die Bemühungen der Stadt zur Verbesserung der Umwelt und der Lebensqualität für ihre Bürger und Besucher gewürdigt. Dabei werden Faktoren wie die zahlreichen Grünflächen und Initiativen für nachhaltige Mobilität berücksichtigt. Bis 2030 will Valencia klimaneutral sein. Dafür hat die Stadt seit einigen Jahren unter anderem ihr Verkehrssystem radikal umgebaut und will in vielen Bereichen nachhaltig werden, von der Gastronomie bis zum Tourismus. Franka Welz hat Valencia besucht.
Valencias Plaza de la Reina vor dem Eingang zur Kathedrale. Früher zerschnitt eine Straße den Platz, seit einem guten Jahr ist er autofrei. Eine fast 12.000 Quadratmeter große Fußgängerzone. Heller Kalkstein statt dunklem Asphalt, sieht freundlicher aus und heizt sich im Sommer auch weniger auf. Einheimische und Touristen können ihre Wasserflaschen an Trinkbrunnen auffüllen, sprich potenziell weniger Plastikmüll. Diverse Sitzmöglichkeiten, einen Kinderspielplatz und viel, viel Grün. Mehr als 100 Bäume und zahllose Sträucher wurden hier neu gepflanzt. Alles einheimische Arten, Stichwort Nachhaltigkeit. Ein großes Wort, oft überstrapaziert, aber in Valencia begegnet es einem überall. Wer Europas Umwelthauptstadt erfahren will, macht das am besten genau mit dem Fahrrad. Valencias Radwegnetz umfasst immerhin um die 190 Kilometer, erklärt Christina Anal in ihrem Fahrradverleih in der historischen Altstadt. Die Altstadt wurde größtenteils für den Autoverkehr gesperrt, um das Radfahren zu fördern und das Zentrum von Valencia zu einer Fußgängerzone zu machen. Die Radwege führen bis zum Strand. Viele Touristen lieben es, durch die Turia-Gärten zu radeln. 190 Kilometer Radwege. Die Leute fahren darauf zum Beispiel zur Arbeit. Radfahren ist also in Valencia sehr, sehr gefragt. Zu den Turia-Gärten radle auch ich, gemeinsam mit Susi Anion y García. Sie zeigt mir die Stadt und erklärt, warum dieses grüne Band, ein ehemaliges Flussbett, das sich über fast 10 Kilometer durch die Stadt schlängelt, so wichtig für Valencia ist. Es ist fantastisch. Wir benutzen es, um von A nach B zu kommen oder zum Strand, feiern hier Kindergeburtstage, machen Yoga, es gibt Radwege und Laufstrecken und ist wirklich die grüne Lunge der Stadt. We have the running tracks, the bike trails, really important for the city. It's really a green lung. Die grüne Lunge der grünen Hauptstadt Europas. Der Titel sei für viele mehr als ein Symbol, denn, so Susi, ein Großteil des Lebens in Valencia spiele sich im Freien ab.
Yes, definitely.
With more than 300 Mit mehr als 300 Sonnentagen im Jahr und kleinen Wohnungen, wo sind die Leute? Draußen.
The Valencians live outside.
So weit, so grün Valencia. Doch es gibt auch eine andere Seite. In der Nähe des Hafens treffe ich Paula Reh von der Umweltschutzorganisation Ecologistas en Acción. Valencias Hafen soll derzeit erweitert werden, mit Auswirkungen für die umliegenden Stadtteile, aber auch die ganze Stadt, sagt sie.
Todo esto tiene efectos en los barrios más próximos, pero también en la ciudad, porque además el proyecto incluye la construcción de un muelle para
Denn das Projekt beinhaltet den Bau eines weiteren Kreuzfahrtterminals sowie von Zufahrtsstraßen für den Güterverkehr, sprich mehr Umweltbelastung. Wie passt das zur grünen Hauptstadt? Weg vom Baulärm und ab zum Rathaus. Natürlich mit dem Rad. Valencias Bürgermeisterin Maria José Castelló von der konservativen Volkspartei sieht das anders. Valencias Hafen solle der nachhaltigste Hafen Europas werden, energieunabhängig und der Güterverkehr solle vor allem auf die Schiene wandern. Das ist viel nachhaltiger und würde natürlich mehr Lastwagen und mehr Umweltverschmutzung vermeiden. Deshalb verbinden wir den Ausbau des Hafens mit einer Schienenlösung für die ausgehenden Güter und einem klaren Bekenntnis zur natürlichen Umwelt des Hafens. Valencia meint es ernst mit der Nachhaltigkeit, signalisiert die Bürgermeisterin wieder und wieder. Ein weiteres Projekt in Bahnhofsnähe scheint das zu bestätigen. Der Parque Central, eine relativ neue und wachsende Grünfläche auf einem ehemaligen Eisenbahngelände. Mitten in der Stadt, bisher mehr als 100.000 Quadratmeter Park, wo andere Städte durchaus Luxuswohnungen hätten bauen lassen. Als Fahrradtouristin fühle ich mich schon einigermaßen nachhaltig, aber da geht sicher noch mehr. Aus dem Meer in die Küche, sagt ein Fischhändler in Valencias ikonischer Markthalle, einer Kathedrale für Foodies, also möglichst viele Lebensmittel aus der Region sollen auf valencianische Tische. Etwa auf die im Restaurant meines Hotels. Mitbesitzer Pepe Castillo erklärt das Prinzip der Null-Kilometer-Gastronomie.
En este restaurante todos los productos son comprados a proveedores locales, comarcales, kilómetro cero que se llama.
Zurück auf der Plaza de la Reina, während ich dem Pianisten lausche, der sein Klavier auf den Platz stellt, wann immer er kann, eine Bilanz. Fußgängerzonen, Tempo 30 im Innenstadtbereich, ein verdichteter öffentlicher Personennahverkehr, dazu ein Radwegnetz bis raus zu den Feldern im Norden der Stadt. Die sind so etwas wie Valencias Obst- und Gemüsegarten. Wirklich sehr viel Grün und offenbar ein klares Bekenntnis. Die Stadt und ihre Plätze gehören den Menschen. Valencia hat ein durchdachtes Gesamtkonzept, kein Sammelsurium von Einzelmaßnahmen und setzt all das konsequent um. Nachhaltigkeit bis 2030 dürfte dennoch eine Herausforderung werden, aber die Stadt scheint es tatsächlich ernst zu meinen.
Rund um die Balearen sind immer mehr und immer größere Yachten unterwegs. Mit ihren Ankern können sie in kürzester Zeit eine Seegraswiese großflächig zerstören und damit auch ein wichtiges Ökosystem. Das wertvolle Poseidongras am Meeresboden kann in seinen Wurzeln hunderte Jahre lang mehr Kohlenstoff speichern als Wälder an Land. Und es ist auch ein wichtiger Lebensraum. Um den zu schützen, patrouillieren täglich Boote rund um Mallorca. Kapitäne müssen darum gut aufpassen, wo sie ihren Anker auswerfen. Hans-Günther Kellner hat ein Patrouillenboot begleitet.
Marcel Bardolet fährt mit dem kleinen Boot der Umweltbehörde der Baleareninseln aus dem Hafen von Andratx auf Mallorca. Die Stadt ist beliebt, der Hafen gilt als Gourmetparadies. Viele Yachten ankern aber auch in den malerischen Buchten jenseits der Städte der Baleareninseln. Um die geht es Marcial heute. Wir überprüfen jetzt, ob die Yachten mit ihren Ankern die Seegraswiesen auf dem Meeresgrund beschädigen. Wir haben Apps für die Handys, auf denen verzeichnet ist, wo man am besten ankern kann und wo die Seegraswiesen sind, über denen man den Anker nicht auswerfen darf. Wir informieren die Kapitäne, wo der Meeresboden sandig ist und sie ankern dürfen. Überprüfen wir mal, ob der hier unsere App und das Ankerverbot in Seegraswiesen überhaupt kennt. In diesem Fall ist alles okay. Der Anker liegt tatsächlich im Sand und nicht im Seegras. Aber Marcel unterhält sich trotzdem ein paar Minuten mit dem Kapitän, einem Spanier. An Tagen mit schlechter Sicht bis auf den Meeresgrund könne man mit den Apps vermeiden, versehentlich den Anker in eine Seegraswiese auszuwerfen, sagt Marcel. Nach wenigen Minuten verabschiedet er sich freundlich. 19 solcher Patrouillenboote hat die Umweltbehörde der Balearen. Zudem hat die Regionalregierung 300 Bojen installiert, an denen die Boote auch festmachen können, wenn die erlaubten Ankerplätze alle belegt sein sollten, erzählt Marcel. Die Region der Baleareninseln ist die erste in Spanien, die ihre Seegraszonen mit so einem strengen Ankerverbot schützt. Wer dagegen verstößt, muss mit Bußgeldern von 300 bis 100.000 Euro rechnen. Die Höhe hängt von der Größe der Yacht und vom angerichteten Schaden ab. Wir haben hier Schiffe, die sind bis zu 120 Metern lang. Wenn es ganz schlecht läuft, kann so eine Yacht bis zu einem Hektar Seegras zerstören. Denn das Problem ist ja nicht nur der Anker, sondern auch die Kette. Und die rasiert wie eine Guillotine die Seegraswiese ab. Doch mit dem Verbot sei auch das Bewusstsein der Bootsführerinnen und Bootsführer gestiegen, sagt der Seegraswächter. Der Nautikverein von Andratx hilft zum Beispiel bei der Wiederansiedlung der Seepferdchen in den Buchten um den Küstenort, teilt der Club stolz auf seiner Webseite mit. Und die Seepferdchen sind längst nicht die einzigen Tiere, die in den Seegraswiesen leben. Die Biodiversität dort ist größer als in einem Wald an Land. Das ist wie ein Dschungel, da leben bis zu 1500 Arten. Sie sind ein wichtiges Refugium für die Fische. Und sie helfen uns sehr bei der Regenerierung der Strände. Sie sind aber vor allem wichtig für das Klima. Sie nehmen je nach Standort mehr als 30 Mal mehr von dem klimaschädlichen CO2 auf als die Wälder an Land, sagt Marcel. Sie zu schützen, schütze also auch die Zukunft der Balearen. Ich hoffe, dass meine Kinder die Balearen mit ihrer enormen Lebensqualität noch so erleben können wie ich. Die Schönheit unserer Inseln und auch der Buchten. Der Tourismus übt einen enormen Druck aus, aber gerade darum müssen wir dafür sorgen, dass er auch nachhaltig ist. Die spanische Regierung will übrigens noch in diesem Jahr ein ähnliches Ankerverbot für die Seegraswiesen an der gesamten spanischen Küste vorlegen.
Nachhaltiger Tourismus war heute unser Thema in Unterwegs. Und vielleicht, wenn es denn Spanien sein soll, müssen Reisende auch nicht unbedingt die üblichen Hotspots aufsuchen und sich dort mit vielen anderen vor den Sehenswürdigkeiten tummeln. Es gibt sehr viele attraktive Orte. Franka Welz mit ihrem Tipp.
Persönlich würde ich Santander im Norden Spaniens empfehlen. Die Stadt hat nämlich alles. Strand, eine wunderschöne Altstadt, hervorragendes Essen, viel Kultur und einfach Schönes, soweit das Auge reicht. Und das alles bei sehr entspannter Stimmung. Die Magdalena-Halbinsel, die sich in die Bucht von Biscaya erstreckt zum Beispiel. Auf rund 28 Hektar finden sich hier ein majestätischer Palast, historische Galeonen, ein Meerespark, unter anderem mit Pinguinen und Seelöwen. Und wer sich eine Prise Berge geben möchte, der hat mit den Picos de Europa ein wunderschönes Ausflugsziel quasi vor der Haustür. Und von der Stadt am Meer aus gesehen, so sagen Kanada-Reisende, stellt sich beim Blick auf die Berge ein richtiges Vancouver-Feeling ein, nur halt ohne den langen Flug. Langer Rede, kurzer Sinn, an Santander ist einfach alles schön.
Das war unterwegs heute in Spanien. In der nächsten Woche geht es dann nach Frankreich, in die Bäderstadt Vichy und mit dem Rad durchs Rhonetal. Ich bin Tina Witte und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut.
RBB 24 Inforadio Podcast.